Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcast. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Es ist Montag, der 31. März, Carsten, und wir reden über Borussias Champions League-Aussichten, oder?
Ja, also sagen wir mal so, die Gladbacher gucken ja nicht gerne auf die Tabelle, sollten es aber vielleicht mal tun, weil die Aussichten sind ja richtig gut. Sie sind Fünfter. Es hat nicht nur den 1:0-Sieg gegen RB Leipzig gegeben, den sich die Gladbacher selbst rausgeschossen haben, sondern die Konkurrenz spielt auch ein bisschen mit. Und selbst Mainz hat seine Serie beendet, hat beim BVB verloren. Und jetzt ist alles so, dass man sagen kann, es darf geträumt werden in Mönchengladbach.
Ja, das Gute ist ja, wenn Sie nicht draufschauen, dann machen wir das natürlich sehr gerne. Aber ich würde sagen, erstmal schauen wir ausführlich auf dieses Spiel am Samstagnachmittag. Du hast gesagt, 1:0 gegen RB Leipzig. Und ich würde sagen, das waren sie mal, diese Big Points, die alle gefordert haben. Die in Stuttgart waren zu dem Zeitpunkt schon relativ big. Wenn man sich anguckt, was seitdem mit dem VfB passiert ist, war es ja fast schon ein Pflichtsieg. Also natürlich muss man da erstmal gewinnen. Aber es ist ja die Summe der Siege, die es inzwischen ausmacht, nämlich 13 Stück in 27 Spielen. Und ja, Carsten, wir waren ja alle zusammen im Stadion, Hanna war noch mit dabei. Und die erste Halbzeit war so ein, ja, was war es denn? Abtasten kann man es nicht mal nennen. Es war einfach nicht sehr ereignisreich, jetzt auch nicht komplett einschläfernd. Aber gut, so ist das. Spiel dauert 90 Minuten, sagte ich dir, glaube ich, zur Pause, und es wurde dann in der zweiten gezogen. Was gibt es über die erste zu sagen?
Ja, erstmal, dass du da noch 3 Euro nachzahlen musst für den Pausenspruch, und über die erste Halbzeit, ja, was gibt es da zu sagen? Ja, wer erwartet hatte, dass Leipzig, das ja wirklich unter Druck war, viel Theater im März, Anfang März stand Marco Rose zur Diskussion über seine Zukunft, werden wir wahrscheinlich gleich noch reden, nachdem nachdem wir das Spiel durch haben. Ja, die erste Halbzeit war tatsächlich, ich fand sie schon langweilig, das muss ich sagen, es ist wenig passiert, es gab kaum große Torchancen auf beiden Seiten. Die Gladbacher aber, das muss man einfach sagen, waren stabil, hatten eine ordentliche Defensivarbeit, waren gut aufgestellt, hinten mit Nico Elvedi und Ko Itakura, zwei inzwischen richtig, richtig gute Innenverteidiger, die da alles abräumen. Naja, und Leipzig kam so über die Zeit hinein ins Spiel, aber es kam einfach nichts in Richtung Tor, und die Gladbacher wirkten insgesamt, muss man einfach sagen, weitaus reifer.
Ja, und ich meine das auch gar nicht negativ, wenn dann in so einer ersten Halbzeit mal wenig passiert, weil es ja gut ist, wie du sagst, auch erstmal stabil zu stehen, wenig zuzulassen. Ich meine, man hatte einen 18-jährigen Torwart hinten drin, der sein erstes Bundesliga-Heimspiel gemacht hat, Thiago Pereira Cardoso, der musste relativ früh auch mal einen Ball festhalten. Ich will jetzt nicht sagen parieren, das war dann schon eine Pflichtaufgabe, aber es ist ja dann sicherlich nicht unwichtig, mal so ein bisschen was zu tun zu haben. Verkehr vor sich hatte er auch, also Leipzig war dann schon mehr in Gladbachs Hälfte, hatte, glaube ich, 60-40 Ballbesitz, und dann gab es immer mal wieder Umschaltsituationen, und das, glaube ich, war ein bisschen das Ärgerlichste der ersten Halbzeit, dass Borussia die nicht sauber ausgespielt hat, das haben später dann auch alle gesagt. Da gab es schon Szenen, in denen Franck Honorat zurück in der Startelf den Ball nicht sauber mitgenommen hat, in der Thomas Tschwanscherer, der Kleindienstersatz vorne drin, ihn nicht sauber verarbeitet hat. Ich kann mich daran erinnern an eine Flanke von Honorat, die dann nicht optimal kommt, in den Rücken von Tschwanscherer, also schon Situationen, wo im Ansatz viel Gefahr hätte entstehen können, aber es blieb dann immer im Konjunktiv und relativ unkonkret. Aber gut, in so einem engen Spiel, wirklich unter beinahe Tabellennachbarn von Mannschaften in denselben Gefilden, ist das ja, glaube ich, auch legitim. Und dann steht es halt 0-0 zur Pause.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Franck Honorat erstmals seit in diesem Jahr von Beginn an gespielt hat und man merkt ihm einfach an, dass er eine lange Pause gehabt hat. Diese Selbstverständlichkeit der Flanken ist noch nicht wieder da. Er hatte wirklich öfter mal einiges freies Feld vor sich, ist dann auch gut losgeflitzt, hat seine Geschwindigkeit ausgespielt, aber da fehlte dann die Präzision. Naja, gut, und es fehlt natürlich auch ein Tim Kleindienst. Auch da die Selbstverständlichkeit. Thomas Tschwanscherer ist einfach, dem werden wir uns mit Sicherheit in der Woche auch nochmal widmen, einer der, ja, man tut sich schwer, ihn jetzt komplett abzuurteilen. Einerseits, andererseits ist er natürlich so weit hinter Kleindienst, dass da wirklich gar keine Diskussion besteht. Er setzt sich ein, er bringt sich ein, aber er ist einfach unglücklich. Du hast den Kopfball angesprochen. Ja, man hätte sich dann gedacht, was hätte jetzt ein Kleindienst da gemacht? Und das ist ja für einen, der auf dem Platz steht, schon immer das Schlimme, wenn dann über den Ersatz nachgedacht wird. Kleindienst saß im Holzfällerhemd oben auf der Tribüne, hat geschaut mit Sonnenbrille, ganz lässig, ganz cool, hat die Kameraden angefeuert. Er war da wirklich mit Herz bei der Sache, war nicht der Bestgekleidete, das war ein ehemaliger Borussen-Stürmer, Mo Edrissou im Smoking mit grünem Mantel, weißem Smokinghemd, ja, in Gladbach-Farben unterwegs, ganz stylisch, aber auf dem Platz, ja, man merkt, wenn Kleindienst nicht da ist, aber Yannick, wir erinnern uns an das andere Spiel, bei dem Kleindienst nicht da war, da gab es dann einen Einbruch in der zweiten Halbzeit in Wolfsburg beim 1:5 und jetzt gewinnt Gladbach die zweite Halbzeit mit 1:0, weil jemand in die Rolle von Kleindienst schlüpft und das Kopfballtor von Alassane Player, sensationell fast schon, absoluter Abstauber und genau das brauchte Gladbach.
Ja, der Türöffner im Prinzip und es war dann schon bemerkenswert, wie man das geschafft hat, sich dann auch wirklich mal festzusetzen in Leipzigs Hälfte. Ich kann mich daran erinnern, die ersten Minuten hat Leipzig angegriffen, da gab es auch die beste Chance für Baumgartner im eigentlich ganzen Spiel. Wenn man sich die XG-Bilanz anschaut, dann hatte Leipzig nicht eine Großchance. Ich weiß gar nicht genau, was der Wert ist, der da der Schwellenwert ist, aber auf jeden Fall nicht eine 0,16. Das sind keine Großchancen. Also viel Kleinvieh im Prinzip dann vor Thiago Pereira Cardoso. Und dann erinnere ich mich daran, gab es eine Balleroberung an der eigenen Grundlinie und in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene es war, gab es, glaube ich, Eckball. Und dann gab es ja mehrere Eckbälle in Folge. Man hat sich da richtig festgesetzt vorne und dann führte eben ein solcher zum Tor, nicht direkt reingeschlagen von Franck Honorat, sondern kurz ausgeführt auf Robert Hack, der hat direkt geflankt, Kuitakura Direktabnahme, die dann Martin van de Voort nicht so richtig gut abwehren kann oder sagen wir so aus Gladbacher Sicht richtig gut abwehrt, nämlich dass der Ball genau auf den Kopf von Alassane Player fliegt und der eben sein 10. Saisontor erzielt und ich glaube, das darüber sprachen wir in der ersten Hälfte auch, dass es ja wirklich so aussah wie so ein 1:0 Spiel und in der Annahme nach einer knappen Stunde konnte man sagen, ja, war das schon das gefühlte Siegtor und es wurde dann am Ende das Siegtor.
Genau, wenn man sich dann diese Ecke mal anschaut, wir haben später in der Mixzone mit Robin Hack darüber gesprochen, er hat gesagt, na, das war gar nicht so einstudiert, sondern das war der Situation geschuldet. Er hatte plötzlich diesen Freiraum, Franck Honorat hat das gesehen oder wie man heute sagt, antizipiert, spielt den Ball kurz und Hack flankt dann wirklich ja fast schon in besten Honorat-Zeiten. Und da muss man natürlich sagen, das, was Ko Itakura da macht, diese Direktabnahme, dieser Volley-Schuss, der war richtig gut. Das war richtig feine Schusstechnik und da weiß ich gar nicht, ob man dem Van der Voort da so einen großen Vorwurf machen kann. Es war einfach ein richtig guter Schuss.
Sollte auch gar keiner, also irgendwo muss er den abwehren.
Schwer zu halten, genau. Ja. Klar, aber er hat ihn natürlich genau richtig abgewehrt aus Gladbacher Sicht. Also die ganze Situation war einfach eine gute. Nochmal die kurz ausgeführte Ecke, die Idee von Honorat, dann die Flanke von Hack, die Direktabnahme von Ko Itakura und dann eben auch die Tatsache, dass ein Alassane Player da steht. Er ist ja eigentlich nicht so dieser typische Mittelstürmer, sondern eher der spielende Mittelstürmer, der sich seine Tore auch ein bisschen herausspielt.
Sein drittes Tor nach einer Ecke jetzt schon die Saison.
Ja, genau. Und diese Qualität, also ich finde, dass Alassane Player wirklich zu den Spielern gehört, die in dieser Saison echt überraschen mit dem, was sie tun, mit vielen Dingen. Einfach die Art und Weise, wie er Fußball spielt, natürlich, das kann er. Die Art und Weise, wie er schöne Tore erzielt, aber eben, dass er auch dann da ist, wenn es drauf ankommt, wie in dieser Situation sauber reingekommen. Köpft, kann man natürlich sagen, klar, ein Spieler wie er muss den schon machen, aber man muss erstmal da stehen. So hat Gerd Müller einen Großteil seiner Tore gemacht, das ist zum Bomber der Nation geworden. Und Alassane Player, 4 Tore in 2 Spielen, 2 Spiele hintereinander für Gladbach gewonnen, 3er-Pack in Bremen beim 4:2, jetzt diesen 1:0-Sieg geschossen, kann man ja nicht sagen, sondern geköpfelt. Und damit ist er ganz klar der Mann der Stunde und rückt jetzt sogar dem Kleindienst auf die Pelle, hat zweistellig getroffen zum 4. Mal in seiner Gladbach-Zeit. Und für mich ist Player im Moment wirklich so der Borusse, der vorangeht und zeigt, ja, da geht was. Und dann zusammen mit Kleindienst, der zurückkehrt gegen St. Pauli, das ist ein Fund, was Gladbach im Europa-Rennen hat.
Ja, und ich meine, wenn man diese 4 Tore abzieht, dann wären es 5 Punkte weniger. Und die hat es halt wirklich jetzt gebraucht von Alassane Player, gerade in Abwesenheit von Kleindienst. Ich sag mal so, das Wolfsburg-Spiel ohne Kleindienst ist ja ein ganz gutes Beispiel. Das begann ja, das hatte ja nicht nur diese schlimme zweite Halbzeit, es hatte ja vor allen Dingen auch einen denkbar schlechten Beginn mit dem ganz früh verschuldeten Elfmeter von Julian Weigel. Und dieses Spiel gegen Leipzig war wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, einfach keinen Mist zu bauen. Eigentlich ein ganzes Spiel über kein einziger Borusse. So, ne? Keine groben Fehler. Schon passiert viel weniger. Ich meine, was ist das für eine Hypothek mit einem Elfmeter-Gegentor nach, was waren es damals, 5 Minuten ins Spiel zu starten? Sowas hat man eben ausgelassen, hat, wie es dann immer heißt, solidarisch verteidigt. Ich finde auch einfach sehr entschlossen, sauber und ja, man hat einfach viel verteidigt, die Bälle dann rausgeklärt. Ja, in Itakura, Elvedi, glaube ich, zweistellige Werte von geklärten Bällen. Rocco Reitz hat dann ja auch oft aus dem Strafraum geklärt, er ja auch zurück in der Startelf. Und ja, in Summe macht das dann einfach den Unterschied, gepaart mit einem Gegner, der ja jetzt nicht ganz so viel Esprit versprüht hat. Wobei, Carsten, Borussia ja in Summe dann wirklich auch ganz klar die besseren Chancen hatte. Es gab ja noch insgesamt 3 Aluminiumtreffer.
Ganz genau, das hat Marco Rose dann auch nach dem Spiel noch gesagt. Es sollte dann ja auch seine letzte Pressekonferenz als Trainer von RB Leipzig sein. Also wir waren da sozusagen Augen- und Ohrenzeuge, wenn man als historisch bezeichnen will, eben Marco Rose am Sonntag dann entlassen. Nebst dem ganzen Trainerteam, dazu gehört auch Frank Gajdek, den wir noch kurz gequatscht haben in der Mixed Zone. Also da war richtig Druck auf dem Kessel. Ja, und Druck hatte war auch bei Alassane Player drauf. Der hat nämlich 2 dieser 3 Pfostentreffer zu verantworten. Der erste, eine schöne Aktion, eine schöne Schussaktion von ihm, so von der rechten Seite im Strafraum und gut abgezogen und dann den Pfosten getroffen. Glaube ich, wäre der Torwart auch nicht rangekommen. Und ja, die andere Geschichte, das war natürlich das war ein Kraftakt, das muss man sagen. Er hat sich da im Laufduell durchgesetzt, hat den Leipziger quasi beiseite gedrängt, also gar nicht so playermäßig. Und hat dann nochmal wirklich, also es wirkte so wie die letzten wirklich Mühe aus seiner Energie, aus seinem Akku rausgezogen, schießt dann wirklich, geht an den Pfosten und liegt dann platt auf dem Rasen. Und dann, Yannick, eine der Szenen des Spiels, Player hat einen Krampf und wer eilt herbei, um ihn zu retten? Der Schiedsrichter.
Der große Versöhnungsakt sozusagen. Tobias Stieler, der ihn vor 5 Jahren in Leipzig mit Gelb-Rot vom Platz gestellt hat, nach einer der, weiß ich gar nicht, ich glaube, es war vielleicht die beste Gladbach-Halbzeit unter Marco Rose. Borussia führte 2-0 in Leipzig, spielte dann am Ende 2-2 in Unterzahl. Da verspielte man noch Führung, selbst in jener Zeit, obwohl es waren ganz wenige, glaube ich, im Rose-Jahr, im ersten. Ja, und Tobias Stieler, der hat ihm dann den Krampf rausgedehnt, glaube ich, so sagt man es. Ja, also ein Akt der Verbrüderung sozusagen noch. Und anders als ich geunkt hatte bei der Ansetzung, war der VAR ja wirklich kein Thema in diesem Spiel. Es gab eigentlich auch keine strittigen Szenen. Einmal wurde kurz was gecheckt, da ging es um einen möglichen Gladbacher Elfmeter. Das war aber, also es wurde auch nirgendwo mehr gezeigt und war auch nichts in der Anfangsphase. Ja, und dann war Alassane Player raus. Borussia hat viel gewechselt. Borussia hat umgestellt auf Dreierkette. Das ist ja jetzt im Prinzip das, wir bringen Führung über die Zeitsystem. Und ja, wie die Statistik zeigt, geht es auch meistens gut. Denn man hat 13 von 14 Führungen ins Ziel gebracht in der Bundesliga. Die einzige gegen Frankfurt. Und die war dann schon kurz nach dem 1-0 zunichte in der ersten Halbzeit. Also das war gar kein richtiges Führung verspielen, würde ich mal sagen. Ja, und dann musste noch ein bisschen gezittert werden. Aber Carsten, am meisten ja so, weil man halt immer zittert, wenn man führt und der Gegner in der eigenen Hälfte ist. Aber jetzt nicht, weil Leipzig eine Chance nach der anderen hatte.
Nein, vor allen Dingen, weil eben diese 3 Pfostenschüsse, es gab noch den Kopfball von Nico Elvedi, der da am Pfosten landete, das wäre einfach unverdient gewesen. Nochmal, Rosa hat das auch gesagt, aufgrund der Chancen war Gladbach der verdiente Sieger und es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn da noch der Ausgleich gefallen wäre. Leipzig wirkte irgendwie sehr, sehr mechanisch, sehr ja unbeweglich fast schon, war zwar dauernd am Ball, hat dauernd irgendwas gemacht, aber irgendwie auch nicht nichts Gescheites. Und man muss ja sagen, dass der junge Gladbacher Torwart Thiago Pereira Cardoso einen vergleichsweise geruhsamen Nachmittag hatte, dafür, dass der Gegner RB Leipzig hieß. Wir hatten ja im Vorfeld vermutet, dass das die ganz große Nagelprobe für ihn werden könnte. Er hat ja in Heidenheim und auch in Bremen nicht so viel aufs Tor bekommen, aber nach wie vor bleibe ich dabei, dass der Schuss kurz vor der Pause in Heidenheim, als er einmal da richtig eine Flugparade zeigen musste, dass das immer noch seine größte Tat ist, weil einfach die Kollegen richtig gut ihm dann die Gefahr vom Leibe halten. Aber nichtsdestotrotz nochmal ganz starke Leistung auch von dem jungen Torwart, der viel Präsenz hatte auf dem Platz, der, das haben seine Mitspieler alle gesagt, der Ruhe ausgestrahlt hat und der zwar ein, zwei Mal mit dem Fuß so ein bisschen schwierig dabei war, aber insgesamt total sicher gestanden hat. Und das ist auch wichtig, diese Ausstrahlung zu haben und für so einen jungen Kerl. Deswegen großes Lob vom Trainer, von Gerardo Seoane, von Robin Hack, von Roland Wirkus, dem Manager. Also alle waren ganz zufrieden und er feierte dann zum ersten Mal vor der Nordkurve ein 2-0. Das ist ja für ihn Standard. Er hat noch kein Gegentor bekommen in der Bundesliga. Also alles rund eigentlich an diesem Tag für Gladbach und ich sag auch total verdient, weil dafür kam einfach zu wenig von Leipzig. Aber auch da bleiben wir mal dabei, dass Gladbach einfach dafür gesorgt hat, dass wenig von Leipzig kam, weil vieles gepasst hat. Du hast gesagt, Rocco Reitz Rückkehr, Honorar Rückkehr, Tschwanschara als Ersatz von Kleindienst im Tor, ein 18-Jähriger. Also Gladbach war da schon nicht gerade in der Top-Besetzung unterwegs, aber die zweite Reihe liefert. Und das muss man sagen, gerade in der Situation in den vergangenen Wochen mit vielen Stammspielern, die fehlen, da hat Gladbach wirklich richtig gut gepunktet und steht jetzt eben auf Platz 5 und darf träumen.
Ja, und ich meine, Thiago Pereira Cardoso ist ja nicht mal die zweite Reihe. Er ist vor der Saison fünfter Torwart bei Borussia gewesen. Ich meine, Jan Olszewski ist ausgeliehen. Die ersten beiden sind jetzt verletzt. Tobi Sippel wurde ja noch für Jonas Omlin reingebracht, als er die rote Karte sah. Der ist jetzt ein bisschen so in die Spieler-Torwart-Trainer-Rolle gegangen, schreibt jetzt schon bei Instagram, Papa ist stolz, auf ein Foto von Thiago Pereira Cardoso. Ja, und der konnte, glaube ich, am meisten Erfahrung am Ende darin sammeln, sich so ganz in Ruhe auf den Boden fallen zu lassen nach einem abgefangenen Ball. Und dann steht man so ganz langsam auf, dass aber jeder das Gefühl hat, naja, der wird jetzt schon gleich abschlagen. Und dann sind wieder 20 Sekunden um. Das ist ja diese Regel, die irgendwann auch jetzt mal angepasst werden soll. Aber gehört eben auch dazu, dann einfach Ruhe ins Spiel zu bringen. Und das hat er die ganze Zeit getan. Du hast diese beiden Bälle angesprochen, wo es mit dem Fuß problematisch war. Da wurde aber auch auf dem Linken wieder angespielt. Und ja, das kann, glaube ich, passieren. Ich meine, Marc-André Ter Stegen war schon Weltklasse. Da haben die Leute geflucht, dass der Ball angeblich zu oft ins Seiten ausgeht. Deswegen passt das alles. Und ja, ist dann einer der Bausteine, einer von vielen Bausteinen. Und das zeichnet Borussias Weg ja aus, dass es nicht immer nur einer ist und auch nicht immer nur Kleindienst gewesen ist. Ja, ein Baustein auf dem Weg auf den fünften Platz. Wer hätte das gedacht? Es war der fünfte am Samstagabend. Es ist dann der fünfte geblieben, weil Freiburg verloren hat gegen Union. Und ja, Carsten, was fangen wir jetzt mit dieser Tabellensituation an?
Naja, also erstmal sprechen wir drüber und ich glaube, man kann jetzt einfach mal ein ganz großes Lob aussprechen an die Gladbacher, auch an Trainer Gerardo Seoane, an Manager Roland Wirkus. Ich erinnere mich noch an den Herbst, da war hier richtig Rambazamba im Hintergrund. Die Leute waren wirklich aufgebracht nach dem Pokal aus in Frankfurt, das Spiel in Augsburg hing noch nach und es gab viele, die dann, man kriegt dann ja immer sofort SMS aus verschiedenen Richtungen und da wurden wirklich schon Szenarien darauf beschworen, dass der Trainer weg muss, dass der Manager weg muss, das weiß ich nicht, wer alles weg muss, dass die ganze Saison eine Katastrophe wird, dass man absteigen wird, dass es das jetzt war und überhaupt und dieses und jenes. Und dann hat sich halt gezeigt, dass, ich weiß gar nicht, wo so richtig der Wendepunkt war, vielleicht war es das Spiel gegen Bremen, wo sich die Gladbacher freigespielt haben mit diesem 4-1-Sieg gegen Werder. Da stand ja alles auf der Kippe, da gab's Pfiffe vor dem Spiel gegen Gerardo Seoane, gegen Julian Weigel, also das sind ja schon wirklich
Es war nach dem Pokalaus in Frankfurt, muss man sagen, was ja nochmal so ein Tiefpunkt war.
Natürlich, das war ein Tiefpunkt, weil eben diese Überzahlsituation über 75 Minuten und auch zu Recht waren die Leute da sauer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so diese Konsequenz, die rausgezogen wurde und dann eben, was seitdem passiert ist, seitdem hat man von den meisten Leuten, die damals geschrieben haben, übrigens auch keine SMS mehr bekommen, deren Handys scheinen nur zu funktionieren, wenn es negativ läuft bei Gladbach.
Ja, aber ich finde, man darf das jetzt auch nicht alles als so Geblödel oder irgendwas abtun im Rückblick, denn ich meine, die Lage war nun nach 6 Spieltagen auch einfach nicht gut und es deutete viel darauf hin, dass es eben nicht so in die richtige Richtung geht. Wir haben immer gesagt, 40 Punkte aus 40 Spielen und das ist dann, und dann kam eben noch das Pokal aus, dass es dann so schnell in die Richtung geht, war jetzt nun wirklich im Herbst nicht absehbar.
Nein, natürlich nicht. Also es ist auch nicht, geht auch nicht darum, alles abzutun. Wie gesagt, es war eine schwierige Situation und es wurde, wie es nun mal im Fußball so ist, emotional damit umgegangen. Und jetzt hat sich halt gezeigt, dass vielleicht viele Dinge schon hinterlegt waren, die aber jetzt greifen. Und das ist eben der Unterschied, dass wenn eine Mannschaft Selbstvertrauen hat, wenn eine Mannschaft Abläufe hat, die Hierarchien haben sich vielleicht etwas mehr gesetzt. Vielleicht hat der Trainer auch die entscheidenden Dinge verändert. Es gab dann den Torwartwechsel von Omlin zu Moritz Nikolas, wo eben auch klar wurde, jetzt zählt hier wirklich Leistung und keine Erbhöfe. All diese Dinge sind passiert seitdem. Es gab auch, glaube ich, nach dem Augsburg- und nach dem Frankfurt-Spiel wirklich nochmal, hat sich die Mannschaft zusammengesetzt und es gab eine richtig knallharte Aussprache in der Kabine, wo jeder seine Dinge mal vorgetragen hat. Und ich glaube, dieses Ganze insgesamt, vielleicht waren diese Niederlagen sogar das, was ausgelöst hat in den Gladbachern, dass einfach gesagt wurde, nein, so können wir nicht weitermachen, so fahren wir das Ding hier vor die Wand. Und wie gesagt, die Leute haben ja nicht ganz Unrecht in dem gehabt, was da kam. Aber seitdem funktionieren viele Sachen. Und es funktioniert vor allem, dass ein Teamgeist in der Mannschaft drin ist. Und das ist für mich das beste Beispiel, die Geschichte mit Pereira Cardoso. Alle tun alles dafür, damit der Junge da wirklich gut durch die Bundesliga kommt und ihm da wirklich alles wegzuverteidigen, was möglich ist. Nicht, weil sie kein Vertrauen haben, die Kollegen, sondern weil sie ihm einfach helfen wollen. Und das ist Teamgeist. Und dann eben auch zweite Reihe funktioniert etc. pp. Da ist was herangewachsen und ich bin gespannt. Ja, du hast gesagt, was sehen wir in der Tabelle? Wir sehen, dass Borussia Mönchengladbach eine der Überraschungsmannschaften der Saison ist.
Ja, und das sind wahrscheinlich wirklich sehr viele Mosaiksteine. Da gehört sicherlich dann auch dazu, dass die Sinne einfach im Herbst nochmal geschärft wurden. Vielleicht war man da noch zu sehr im Modus, ja, wir machen das jetzt und dann wird das schon. Aber dann gab es schon nochmal diesen Switch, das sieht man einfach auch im Verteidigen dann von so Führungen, das sieht jetzt einfach nochmal anders aus als in der selbst schon ordentlichen Phase im Spätherbst. Da wird einfach noch mit mehr Konsequenz verteidigt. Es wurden dann ja auch so ein paar Dinge, also manchmal, ja, weiß nicht, hilft einem das Schicksal auch ein bisschen, weil die zweite Reihe prüft man ja nicht freiwillig, wenn man keine Mehrfachbelastung hat, aber dann gab es eben die Verletzungen von Rocco Reitz, von Franck Honorat, dann konnten Leute wie Nathan Gumu sich mal über einen längeren Zeitraum beweisen. Es gibt ja diese Spieler, die einfach nicht funktionieren, wenn sie reingeworfen werden und dann, hey, du hast jetzt 90 Minuten und das muss jetzt funktionieren und wenn nicht, dann bist du halt wieder raus, sondern es war klar, es sind mehrere Wochen und dann sieht man auch gewisse Effekte und ja, so glaube ich, kommt dann eins zum anderen und hinzu kommt, das hat sogar Gerardo Seoane selber schon mal angedeutet, es war ja letzte Saison vielleicht gar nicht so schlimm, wie es dann tabellarisch am Ende aussah, aber manchmal fällt dann der eine Ball mehr rein, dann irgendwie gibt es so einen Unglücksstrudel und alles addiert sich im negativen Sinne auf und jetzt ist es eher wahrscheinlich in die positive Richtung so. Jetzt ist es halt so, bei Union Berlin, da fällt dann kein Ball mehr rein, Jonas Omlin hält dann am Ende in Stuttgart der verdiente Lucky Punch am Ende und auch jetzt gegen Leipzig, also rein mathematisch ausgedrückt, die 0,15 XG-Chancen, die sind wahrscheinlich gerade nur zu 0,08 drin. Ne? Also man hat so ein bisschen auch das Spielglück auf seiner Seite. Man kann so VAR-Entscheidungen gut wegstecken gerade, weil man natürlich auch genug anbietet. Also es ist ein riesiger, weiß nicht, Flickenteppich, ein riesiges Mosaik, fast wie in so einer schönen alten Kirche, wo man sich dann jedes einzelne Teil angucken und es bestaunen kann. Und es gibt nicht einfach den einen Faktor, es ist nicht nur Tim Kleindienst, es ist nicht nur irgendwie die Flanken von Franck Honorat, es ist ganz, ganz viel, was ja wiederum dann aber auch Carsten nachhaltiger wirkt, denn es ist nicht so leicht, das alles auf einmal auszuschalten.
Ganz genau. Also die Gladbacher stehen jetzt wirklich gut da und wirken auch breit aufgestellt. Zum einen mental, das muss man sagen, das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zur vergangenen Saison. Du hast schon die verspielten Führungen angesprochen. Das hat ja auch alles mit dem Kopf zu tun. Und am Ende ist es wahrscheinlich ein Faktor, den Dieter Hecking immer genannt hat, der frühere Gladbach-Trainer, nichts ersetzt Siege. Denn Siege geben Selbstvertrauen, Siege machen groß, zeigen, dass einfach die Dinge funktionieren und die Gladbacher haben einfach ein paar Spiele gewonnen und daraus immer wieder mehr Kraft geschöpft und dann wirken natürlich auch die Sachen ganz anders. Du hast eben gesagt, klar, natürlich war so wie jetzt nicht alles super toll ist, war letzte Saison auch nicht alles katastrophal, aber in der Außenwirkung sind natürlich da jetzt 13 Siege, da sind jetzt 43 Punkte im Vergleich zu 34 am Ende der vergangenen Saison. Man ist also jetzt schon weit, weit davor. Da sind natürlich auch wesentlich weniger Gegentore dabei. Also von daher, das sind einfach Fakten, die zeigen, dass diese Mannschaft jetzt besser funktioniert. Und funktionieren heißt über 90 Minuten, dass eben bis zum Ende konzentriert weitergemacht wird. Du hast den Sieg in Stuttgart angesprochen. Man bleibt am Ball, auch wenn vorher große Chancen vergeben wurden. Vergangene Saison hätte man beispielsweise in Bremen, das hat auch Julian Weigel nach dem Spiel gesagt, in Bremen da möglich, beziehungsweise im Interview, das ich mit Hanna Gobrecht mit ihm geführt habe, hat er gesagt, ja, wahrscheinlich hätten wir vergangene Saison einfach in Bremen in der zweiten Halbzeit wären wir eingebrochen, nachdem wir das 2:0 verspielt haben. Und einfach, Fußball ist Kopfsache, aber der Kopf wird natürlich auch von dem, was die Füße machen, mitgetragen. Bist du erfolgreich, fühlt sich's anders an. Und Gladbach ist im Moment wirklich erfolgreich, weil einfach viele Dinge ineinander passen. Weil natürlich auch, du hast gesagt, das Spielglück da ist. Aber ich glaube, jetzt zahle ich mal 3 Euro. Das muss man sich eben auch erarbeiten.
Ja, und ohne Gladbachs Leistung abzuschwächen, man ist ja dann immer, ne, wir analysieren ja viel, also nur in dem Sinne Gladbach erstmal und schauen drauf, was die richtig oder falsch machen. Und entwickelt da ja auch eine gewisse Strenge und Ansprüche. Aber wenn man das in der Intensität bei allen anderen machen würde, kämen wir ja wahrscheinlich zu dem Schluss, naja gut, wer macht es denn wirklich irgendwie besser? Oder wer ist da in allen Belangen überlegen? Das sind einfach sehr wenige Teams. Ich meine, Mainz 05 ist schon irgendwie verdient Vierter, aber da hätte ja auch keiner mit gerechnet vor der Saison. Und das ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die die Sterne da vom Himmel spielt. Es liegt auch daran, dass natürlich die Champions-League-Teilnehmer Dortmund-Stuttgart riesige Probleme haben. Mindestens bei Dortmund auch hausgemacht. Und ich meine, Freiburg ist da stabil bei, aber Platz 9 für Wolfsburg ist eigentlich gemessen am Marktwert und an dem, was da an Gehältern gezahlt wird, auch unter den Ansprüchen. Und das ist dann wieder dieses Prinzip, da sein, wenn die anderen schwächeln. Auch das hat man jetzt wieder verinnerlicht. Naja, und wenn wir jetzt die letzten 7 Spiele so hochrechnen, ist eben die Frage, wozu reicht jetzt welche Punktzahl? 43 aus 27 ist eben ein Pfund. Ich hatte vor dem Spiel gesagt, ja, so 13 aus 8 wäre es wahrscheinlich. Das heißt, man bräuchte jetzt noch 10 aus 7 und jetzt kommt eine Rechnung, jetzt mal nicht gut aufpassen. Ich glaube, dass 10 Punkte auf jeden Fall für Platz 7 reichen. Ich glaube, dass 11 Punkte für Platz 6 reichen, dass 12 für Platz 5 reichen und dass man mit 13 Punkten vielleicht sogar aus 7 Spielen die Chance hätte, Mainz dann einzuholen und zu überholen. Also im Prinzip eine europäische Punktetreppe.
Ja, also grundsätzlich hat Borussia, glaube ich, im Schnitt 1,59 Punkte geholt. Ich habe auch ein bisschen gerechnet, bin zwar nicht so gut darin, aber komme dann auf 54 Punkte am Ende. Wenn man diesen Schnitt hält, diese 1,59 Punkte über 34 gerechnet. Und ja, dann würde man mit 54 Punkten definitiv in Europa sein, glaube ich. Das kann schon reichen. Mit 55 ist Gladbach auch schon mal in die Champions League eingezogen, damals unter André Schubert. Also diese 50-Punkte-Marke würde man ja schon reißen als Gladbach, wenn man nur den Schnitt der vergangenen Saison, diesen einen Punkt im Schnitt im Rest der Spiele holt, also noch 7 dazu. Also da steht Gladbach schon wirklich gut da. Und ich sage, diese Mannschaft kann einfach Europa schaffen. Aber nun mal den Finger hochgehoben, aber man muss auch aufpassen, als Fan jetzt, dass man nicht zu sehr träumt. Jannik, wir kennen ja die Gladbach-Fans, wir wissen, dass sie dann gerne jetzt auch schon mal ein paar Europa-Routen ausbaldowern und glauben, ja, in der Conference League, was ziemlich cool, mal dahin zu fahren, vielleicht schon mal ein Hotel dort buchen oder sowas. Wie 2017, als in Stockholm und Berlin fürs Pokalfinale und fürs Finale der Europa League schon der ein oder andere ein Zimmerchen sich hinterlegt hatte für die Daten der Endspiele. Dann die Enttäuschung. Also ja, es ist wirklich im Moment so ein kleines Dilemma. Die Gladbacher sind so gut, dass man ganz große Träume haben kann. Und die Champions League ist kein absoluter unrealistischer Fakt. Das muss man einfach sagen. Andererseits wird es auch eine gute Saison sein, wenn es mit Europa nicht klappt. Aber andererseits, dieses Thema Europa, muss Gladbach jetzt spielen? Roland Wirkus hat gesagt, wenn wir bis zum Ende dabei sind, dann werden wir uns dem auch widmen. Und es ist langsam der Zeitpunkt da. Man spielt jetzt beim FC St. Pauli, bei allem Respekt, das ist ein Aufsteiger. Und als Mannschaft mit, ich sage jetzt mal die Tabelle, einfach nur die Tabelle sagt es, Champions-League-Ambitionen, muss man da schon sehen, dass man da gewinnt.
Ja, und ich meine, man muss ja jetzt schon, also dabei angenommen, sie holen nur 6 Punkte aus den nächsten 6 Spielen, selbst dann ist ja die Wahrscheinlichkeit riesig, dass man am letzten Spieltag immer noch die Chance auf einen der ersten 7 Plätze hat, wo man dann trotzdem erst wahrscheinlich danach erfährt, ob der 7. Platz auch reicht. Das liegt dann am DFB-Pokalfinale, das wird diese Woche ausbaldowert, Bielefeld gegen Leverkusen und Stuttgart gegen Leipzig. Da wäre es unterm Strich am besten für Gladbach, muss man ehrlicherweise sagen, wenn Leipzig dann weiterkommt, weil die gerade die größeren Europachancen haben, ne, und das, so cool das wäre, wäre es für Gladbach auch besser, wenn Leverkusen einfach Bielefeld schlägt und man damit vielleicht nicht eine Woche nach dem letzten Bundesligaspieltag noch groß zittern muss. Aber Carsten, das Allereinfachste ist, unter den ersten 6 zu landen, und diese Wahrscheinlichkeit ist mit dem Sieg gegen Leipzig wirklich immens gestiegen, weil man eben auch einen direkten Konkurrenten geschlagen hat. Aber ja, ich glaube, lass alle mal träumen, das ist auch gut, und es pusht sicherlich auch, weil es ja ein sehr positives Thema ist. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft jetzt denkt, ha, Klassenerhalt geschafft, 43 Punkte, jetzt ist doch alles egal, was jetzt kann uns keiner mehr was. Nee, die haben auch diese Ambition, diesen Ehrgeiz, da jetzt das Maximum rauszuholen, denken jetzt aber nicht daran, wie viele Punkte es sein müssen. Die denken an St. Pauli am nächsten Sonntag, und das ist genau richtig. Also ich glaube, diese verschiedenen Denkschulen, die kann man schon zusammenbringen, wie dann vielleicht so medial in der Mitte, was das angeht, und dann geht das Ganze schon nach vorne.
Naja, es ist ja, die Rechnung ist ja ganz einfach. Gladbach hat es selbst in der Hand. Wenn sie jetzt ihren 5. Platz verteidigen, die Borussen, dann sind sie dabei. Punkt. So. Und das ist jetzt der Ansatz für die kommenden Wochen, einfach aus dem Programm das Maximum rauszuholen. Gerardo Seoane hat das auch gesagt. Er hat eine Mannschaft, er sieht eine Mannschaft, die er betreut, die wirklich da auch Lust hat, dieses Maximum rauszuholen, und finde, dass man das auch auf dem Platz sieht. Eben dieses unbedingte Verhindern von Toren, unbedingt verhindern wollen von Toren. Dann auch der Ehrgeiz, ein Spiel wie Leipzig dann eben zu gewinnen. Dann einfach die Typen, die in der Mannschaft drin sind. Jeder ist irgendwo ein bisschen nach vorne gerückt, auch in der Persönlichkeit. Also da ist schon was da, wo man sagen kann, ja, das traut man den Gladbachern zu. Aber Jannik, dann sind wir natürlich immer noch bei Borussia Mönchengladbach, und es wird mit Sicherheit auch irgendwo so sich der Gedanke einschleichen, ja, und dann kommt St. Pauli. Das wäre ja jetzt auch nicht ganz untypisch für Gladbach, wenn nach einem Sieg gegen Leipzig plötzlich diese Auswärtsserie reißt, die man verteidigt hat, auch in Bremen und so weiter. Ja, mal gucken. Sollen wir jetzt einfach mal über St. Pauli reden, würde ich sagen, und uns dem Personal widmen.
Ja, ich glaube, genau. Leipzig und die Tabelle sind durch. Dann schauen wir auch mal von Spiel zu Spiel.
Ja, es ist ja ein guter Ansatz. Und ja, dann fangen wir mal an mit unserem Jingle.
Aufstellungstipp.
Jo, Torwart, Jannik, gibt's keine Diskussion, würde ich sagen. Der heißt Thiago Pereira Cardoso und ist 18 Jahre alt und wird zum zweiten Mal auswärts von Anfang an im Gladbacher Tor stehen.
Jo, bei glatten 200 Minuten oder 199, je nach Rechnung. Ist immer komisch, dass es da noch 2 verschiedene Rechnungen gibt. Ist er ohne Gegentor, kann noch nicht den, was ist es dann, wie soll man ihn nennen, den Rekord, den Torwart Debütantenrekord, na Debütanten auch nicht ganz, aber jedenfalls ist Tobi Sippel in seinen ersten 298 Gladbach-Minuten ohne Gegentor geblieben, das ist die Benchmark, aber Thiago ist schon auf Platz 2 und ja, dass er im Tor steht in St. Pauli liegt zum einen an ihm, zum anderen an den Adduktoren von Jonas Omlin, die noch keinen Einsatz zulassen, sicherlich auch danach noch nicht gegen Freiburg. Jo, deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns in die Viererkette.
Ja, stürzen wir uns auf die Viererkette. Ich mach's mal ganz einfach. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich da mal gar nichts verändern. Ich fand, Joe Skelly hat natürlich immer so seine Momente im Spiel, aber er ist einfach stabil inzwischen. Andere Seite, Lukas Ulrich, einer der Gewinner der Saisons. Warum sollte der in St. Pauli nicht spielen? Na gut, und Itakura und Elvedi würden, glaube ich, im Moment bei allen anderen Bundesligisten spielen. Wenn man mal bei den Bayern guckt, was die für eine Verletzungssorge haben. Die wären wahrscheinlich froh, wenn sie so einen Grätschenmeister wie Itakura im Moment dabei hätten. Und Elvedi total stabil. Lustigerweise gerade jetzt, wo er wieder richtig stabil ist, kein Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft zuletzt gewesen. Aber in Gladbach absolut gesetzt. Viererkette bleibt und Doppelsechs. Yannick,
ja, darf ich meine Meinung auch noch dazu abgeben, ob die Viererkette bleibt?
Du hast ja wohl keine andere, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Nein, ich hab keine. Ich wollte nur sagen, dass es einfach auch da wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie die zweite Reihe funktioniert. Die funktioniert ja nicht in dem Sinne, dass man da auf jeder Position gleichwertig besetzt ist, aber gerade auf den Außenverteidigerpositionen, finde ich, kann man am besten so nach 70 Minuten wechseln, kann frische Beine bringen mit Luka Netz und Stefan Leiner, das war gegen Leipzig, glaube ich, auch wichtig, da fing dann kein müder Skelly oder Ulrich an zu schwimmen, sondern ja, da gab es dann noch genug Kraft, um das über die Runden zu bringen, deswegen trotz allem keine Änderung in der Viererkette und mach's schnell, keiner auf der Doppelsechs.
Sehe ich genauso, also tut mir jetzt ein bisschen leid für Philipp Sander. Erstens, er war jetzt, hatte ja einen Infekt, konnte deswegen.
Sie war 2 Wochen krank gewesen. Also ich glaube, der müsste jetzt erstmal sich ein bisschen.
Genau, aber ich finde einfach Rocco Reitz als Typ, der tut dieser Mannschaft nochmal richtig gut. Der ist eine Heißkiste, wie man so schön sagt. Der ist Borusse mit großem Herzen unterwegs und gerade in so einem Spiel wie St. Pauli, da passt er einfach wie die Faust aufs Auge und ja, und Julian Weigel hat sich stabilisiert als eine Achsenfigur in Gladbach als Kapitän jetzt, wo Jonas Omlin nicht da ist. Also und diese Zusammenarbeit mit ihm und Reitz, die gefällt mir richtig gut. Da ist einmal, wie gesagt, der Heißsporn Reitz, dann der kühle Weigel dann mit seiner Art zu spielen. Und das ist eine gute Mischung, die auch in St. Pauli mit Sicherheit ziehen wird. Naja, und vorne sage ich jetzt mal, Honorar muss jetzt spielen, damit er wieder der Alte wird, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Komischerweise, Nathan Gumu macht dann wirklich viele ordentliche Spiele, kommt da rein und wirkt nicht ganz so glücklich. Er hatte mit die meisten Standprobleme, aber ja, Frank Honorar und Tim Kleindienst gerade, die müssen dann jetzt auch, so viel nehme ich mal vorweg, wieder vereinigt werden am Millern-Tor. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Honorar-Flanken dann geradezu magnetisch auch den Kopf von Kleindienst finden. Das liegt dann vielleicht gar nicht irgendwie an Schwanscherer, aber das ist schon eine gute Symbiose der beiden und die muss jetzt gestärkt werden. Zweite Halbzeit, gerade in dieser Phase, die ich vorhin mal angesprochen habe, als Borussia sich dann so erstmals wieder festgesetzt hat bei Leipzig, war Honorars Tempo auch einfach sehr, sehr wichtig. Das kann er da einbringen. Und ja, also ich schaue ihm einfach irgendwie gerne zu. Ist so ein Spieler, den man schon allein gerne laufen sieht. Also manche Spieler haben ja so Laufstile, die ja, sagen einem zu. Das war damals bei Arango auch so, immer so ein bisschen den Kopf zwischen den Schultern und ja, gar nicht so schnell aussehend, wie sie dann wirklich sind. Also ja, deswegen Frank Honorar auf jeden Fall in die Startelf und über den Rest, glaube ich, ja, braucht man nicht wirklich diskutieren. Oder steht für dich zur Debatte, dass Thomas Tschwanscherer drinbleiben könnte?
Nein, also das sicherlich nicht. Dafür hat er auch zu wenig angeboten. Robin Hack ist auch wirklich so stabil und einer, der immer wieder, hat jetzt wie gesagt da seine Füße im Tor mit dabei gehabt, ist einer, der immer wirklich auch alles auf den Platz wirft, was er hat, und als Kämpfer, aber eben auch fußballerisch, da richtig gut funktioniert, insbesondere auch im Zusammenspiel mit Alassane Player, das muss man ja sagen. Die beiden machen es gut miteinander und das tut mir dann auch leid für Kevin Stöger, der einfach vom Player da abgehängt worden ist, so ein bisschen, zumal Player jetzt ja sich anschickt, mit Kleindienst zusammen hier die Europageschichte tortechnisch zu tragen. Und wenn man dann so ein Duo hat, ich schau mal, wenn man sich mal erinnert an Martin Dorlin und Heiko Herrlich und jetzt hat man da die beiden vorne mit 15 und 10 Toren, da hat man schon die Fantasie, dass da noch einiges dazukommt. Und ja, Player gesetzt, Kleindienst gesetzt und damit ist unsere Mannschaft, glaube ich, auch weitgehend eigentlich die Mannschaft, die gegen Leipzig
ziemlich gewonnen, weitgehend, ne?
Vielleicht noch da, Fabio Chiarodia kam ja mal rein als Teil der Dreierkette, hat da seine Spielzeit bekommen. Also Sehan ist
längster Einsatz in der Bundesliga, oder? Die Saison so?
Ja, ja, genau. Und diesmal dem Friedrich vorgezogen worden. Also da, Sehan macht das da einigermaßen geschickt. Du hast schon gesagt, die zweite Reihe darf immer mal so mitmischen und ist dann auch wichtig, was diese Dreierkettengeschichte angeht. St. Pauli aber erstmal die Elf. Und Yannick, selbstverständlich darfst du als erster tippen, weil ich glaube, letztes Mal habe ich zuerst getippt. 2-1 habe ich, glaube ich, gesagt. Völlig daneben,
ja,
gelegen.
Ich weiß gar, habe ich 1-1 gesagt? Ah, ja, ich meine, 2-2. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass die Unentschieden, die Unentschieden-Serie, Borussia hat ja sehr wenige Unentschieden, aber dass es gegen Leipzig eben wieder eins gibt, wie im Hinspiel. Dem war nicht so. Ja, ich wollte vorhin bei den Eckbällen noch sagen, also ich meine, es gab so mehrere in Folge. Man hat ja da ab und an den Eindruck, dass so der Dritte, der reinfliegt, immer besonders gefährlich ist, als wenn, naja, die Mannschaften sich nur auf so zwei Varianten konzentrieren können und die Dritte kriegen sie ja nicht mehr verteidigt. Das hat Borussia gut genutzt mit der kurzen Variante. Und analog dazu würde ich jetzt dieses Bild weiterführen und sagen, manchmal hat man das Gefühl, dass vielleicht der dritte Sieg auch ein bisschen leichter fällt als der zweite in Folge oder überhaupt dann nach einer Niederlage mal zu gewinnen, weil jetzt eben dieser Flow da ist. Hast du ja vorhin auch gesagt, nichts ersetzt Siege. Es kommt so eine gewisse Selbstverständlichkeit rein. Ich meine, jetzt ist man für Gladbacher Verhältnisse eine Auswärtsmacht. Man ist auswärts so stark wie zu Hause, sagt die Punkteausbeute. Und der FC St. Pauli ist nun zu Hause gar keine Macht. Ich gucke gerade mal auf die Heimtabelle. Ja, 12 Punkte aus 13 Spielen. Ich sag mal so, da sehe ich jetzt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass geradezu Sensationelles passiert und Borussia zum dritten Mal in Folge gewinnt. Aber ich glaube dran, tippe es und sage, Borussia gewinnt 2-0 am Millantor.
Ja, das ist ein sehr, sehr wahrscheinlicher Trend, würde ich jetzt mal sagen. Soll ich jetzt unentschieden sagen? Nein, ich sage, Gladbach gewinnt 2-1, tut sich etwas schwerer, weil ich glaube, dass, du hast es gesagt, dieser Flow, der jetzt da ist, die Selbstverständlichkeit und das hat ja auch Wirkung auf den Gegner. St. Pauli wird sagen, oh Gott, jetzt kommen die Gladbacher auch noch. Wir haben uns zwar in München gut verkauft, aber da geht es ja auch leicht, sich gut zu verkaufen, weil man nichts zu verlieren hat und man mit einer 2-3-Niederlage da schon richtig gut dasteht. Aber jetzt kommt Gladbach, die gewinnen in Bremen, die gewinnen in Stuttgart, die gewinnen in Hoffenheim, die gewinnen hier, die gewinnen da, in Heidenheim 3-0. Also das sind schon Statements, die Gladbach da abgesetzt hat. Und natürlich sind die auch im Kopf des Gegners vorhanden und haben da Effekte. Deswegen sage ich, dass Gladbach 2-1 gewinnt. St. Pauli ist zwar nicht besonders torreich unterwegs in der Saison, aber ich glaube, einen machen die St. Paulianer. Und vielleicht wird es ja mal so spannend, dass Gladbach einen Rückstand dreht. Das wäre ja auch mal irgendwas. Aber ne?
Gab's auch schon, genau. Aber man fährt eher das Prinzip, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Habe ich auch gedacht in der ersten Halbzeit gegen Leipzig, dass es einfach sehr wertvoll ist, weil ich meine, so ein kann man ja auch ablesen, wie schwer es dann ist, wenn man mal zurückliegt, wirklich zu gewinnen am Ende noch. Will es auch nicht immer in Wahrscheinlichkeiten und Prozente abdriften, aber das ist ja nun mal schwarz auf weiß dann eben der Beweis. Und ja, finde es dann eben gar nicht verkehrt, das Spiel auch mal auf sich zukommen zu lassen. Umso wichtiger, wenn man dann so einen Start erwischt, wie in Bremen, wie in Heidenheim. Also ist jetzt auch nicht verboten. Umso besser, wenn mehrere Wege, ja in dem Fall kann man ja fast inzwischen sagen, nach Rom führen, vielleicht. Das ist ja eine Option, wie es im Europapokal-Lied heißt, zweite Runde Rom. Aber ja gut, Runden gibt's in dem Sinne nicht mehr. Das ist ja auch das Schöne, es gäbe sehr wahrscheinlich je nach Wettbewerb dann schon mal 8 sichere Spiele in Europa. Also das gibt ja dann diesmal gleich ganz viel Europa, nicht nur dieses Jahr. Da hat er mal ein Spielchen und dann schaut man, was sich noch ergibt. Nee, es winkt ganz viel Europa und ja, du wolltest ja auch diese Woche dann mal ein bisschen analysieren, wie groß denn die Gefahr ist, dass man jetzt am Ende enttäuscht ist, wenn es nicht klappt. Aber inzwischen bin ich schon wieder bei Wahrscheinlichkeiten, ist die einfach so groß, dass es auch einfach klappt. Und auf die sollte man sich konzentrieren, positiv bleiben und im besten Fall muss man sich dann mit dem Thema Enttäuschung gar nicht beschäftigen.
Ja, und wenn, dann wäre es Klagen auf hohem Niveau, so wie das im Moment läuft. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft noch richtig einbrechen wird. Das würde mich schon jetzt sehr überraschen und das alleine bedeutet ja schon, dass sie bis zum Ende um Europa mitspielen wird und du hast es gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen. Ich bleib dabei, wenn Gladbach einfach das hält, was es jetzt hat, dann ist Europa safe. Und das sollte auch die Prämisse sein für die Gladbach. Das wird auch die Prämisse sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tim Kleindienst als Meinungsführer in der Kabine jetzt ankommt und sagt, Jungs, wir sind immer noch undercover in Europa, sondern der sagt jetzt, Jungs, wir sind jetzt mittendrin und jetzt machen wir richtig Bambule und denkt immer dran, ne, jetzt ist Punk statt Rock'n'Roll, er hat von seinen musikalischen Vorlieben gesprochen und jetzt wird Gladbach angreifen, da bin ich mir relativ sicher und ja, man kann sich, glaube ich, drauf freuen.
Dieter Hecking wurde ja unter der Woche auf eine KI-Prognose angesprochen und wurde dann, also die gesagt, dass der VfL Bochum in der Relegation landet und hätte er vor dem Spieltag wahrscheinlich als keinen großen Sieg empfunden, jetzt Bochum sogar nur noch 17. Nein, da hat er gesagt, KI nutzt er nicht, er hat DI, Dieters Intelligenz, aber jetzt kommt mal die SI sozusagen, die Sorgatz Intelligenz und die sagt, Borussia schafft zu 55% einen der ersten 6 Plätze und zu 72% einen der ersten 7. Ich glaube, das ist doch eine Aussicht, mit der alle Borussia-Fans gerne in die Woche gehen können.
Ja, definitiv. Und wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr wahrscheinlich. So sag ich es jetzt mal. Und wünsche dann den Leuten, die den Podcast jetzt gehört haben, dann am Sonntag, es ist mal wieder ein Sonntagsspiel, in St. Pauli, auf St. Pauli, an der Reeperbahn, ein sportverbundenes Vergnügen.
Ja, und passend zu St. Pauli und Hamburg gibt es ein Lied der Band Tomte, das heißt die Schönheit der Chance und ich finde, das ist ja etwas, was Borussia auch verinnerlichen kann, es ist ja auch einfach schön, dass es diese Chance jetzt gibt, dass man so mitten dabei ist, dass es um was geht und daran kann man sich auch hochziehen, am besten schon in St. Pauli und ja, allen, die da sind, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de